Ja, Macht und Reichtum, darum soll es heute gehen. Ich habe ein bisschen gezweifelt, ob das hier das richtige Thema ist. Aber ich habe mich in dem Zusammenhang schon gefragt, wieso Salomo dieses Thema sehr präsent hat in seinen Sprüchen. Und das ist ja auch klar, es hängt sicherlich mit seinem Beruf als König zusammen. Vor einigen Jahren haben wir mal ein Seminar im Technikerbund angeboten mit dem Titel »Wie komme ich nach oben, ohne ein Schwein zu sein?« Das fand ich irgendwie gut, ja, das ist ein Thema, das bleibt hängen, fand ich irgendwie interessant, aber da steckt ja auch eine Anfrage drin. Werde was Ordentliches, leiste was, dann bist du was, dann hast du was. Ihr kennt diese Sprüche, die stehen nicht in den Sprüchen. Aber achtet mal drauf, wie wir selbst ins Votum vieler Bildungspolitiker und Lehrer vielleicht auch einstimmen. Und allein schon wegen der Dauerpräsenz von diesem Thema, dieses Thema nach oben kommen, als Lebensziel vermitteln. Und dazu gehört, vielleicht auch ohne, dass man das immer deutlich aussprechen muss, nur wenn du besser bist als andere, dann steigt dein Wert und dann steigt auch dein Einfluss. Also gib alles, häng dich rein, tu's für dich. Man hat ja den Eindruck, dass das Karriererennen heute schon im Vorschulalter losgeht. Da werden schon erste Zusatzqualifikationen wie Fremdsprachenkenntnisse erworben und so weiter. Wer bremst, verliert. Und notfalls sei ab und zu ruhig auch mal ein Schwein. Das ist so ein bisschen die Ethik, die sich breit gemacht hat. Es geht letzten Endes um Macht. Es geht um größtmögliche Selbstbestimmung und auch Bestimmung anderer. Und beim Reichtum, ich würde sagen, da geht es um den größtmöglichen Handlungsspielraum, den man sich durch möglichst viel Geld oder Reichtum verspricht. Und es ist ja auch so, es ist was dran. Mit viel Geld hat man in der Regel auch mehr Möglichkeiten. Macht und Reichtum, beide gehören, denke ich, ganz unbedingt zu den stärksten Anreizen, weshalb Menschen alles geben, was sie an Kraft und Zeit zur Verfügung haben, um auch dieses Ziel zu erreichen. Wenn junge Leute in der Bildung oder der Erziehung permanent in die Richtung getrieben werden, dann, denke ich, muss man sich auch nicht wundern, wenn sie die irgendwann auch mal einschlagen und am Ende ziemlich krasse Egomanen werden, welche die Salomo in Sprüche 28 beschreibt. Egozentriker, die nicht davor scheuen, sogar die eigenen Eltern auszusaugen. Ich spreche jetzt mal so die schon etwas ältere Generation an, nicht die ganz alte, aber kann sich jemand noch an Falco erinnern? Ein österreichischer Popsänger. Der hat ein ziemlich krasses Egoistenlied verfasst. Ich bin ein Egoist. Und der Text, der sorgte damals bei braven Bürgern für ziemliche Entrüstung. Aber wenn man sich den Text mal genauer anschaut, dann denke ich, sieht man in diesem Lied auch einen Aufschrei von einem Menschen, der genau von solchen gutbürgerlichen Leuten ins Egozentrische getrieben wurde. Der Gedanke ist mir gekommen, als ich das Lied zum ersten Mal gehört habe. Ich zitiere mal und vielleicht wird einem das klarer, wenn man es nicht hört als Lied, sondern immer einfach mal den Text zur Kenntnis nimmt. Ich habe über meinem Bett einen Spiegel angebracht, damit mein eigenes Spiegelbild mir meinen Schlaf bewacht. Und ich will niemanden wollen, nein, ich will, dass man mich will, bis ich kriege, was ich brauche, halt ich niemals still. Liebe kommt von Lieben und ich fange bei mir an. Und mit ein bisschen Glück bist eines Tages du mal dran. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich. Ich bin ein Egoist. Und jetzt könnte man hier aufhören und denken, ja, der ist ja wirklich völlig abgedreht. Der Egoist, der sich hier beschreibt, hat aber möglicherweise seine Ursache in spießigen Fragen, die immer wieder auch auf junge Menschen gerade so einprasseln. Und das kommt in dem staccatoartigen Refrain dann zum Ausdruck. Was ist er denn? Was hat er denn? Was kann er denn? Was redet er denn? Was glaubt er, dass er ist? Das kommt dann ganz massiv und ich denke, das ist genau die Ursache für diese Einstellung. Wenn du das ständig gefragt wirst, was wird aus dir? Was machst du aus dir? Was hast du? Was kannst du? Was bist du? Und dann sagt er sich natürlich irgendwann, okay, wenn ihr unbedingt wollt, dass aus mir das wird, was ihr selbst aus mir machen wollt, dann will ich doch lieber gleich selbst aus mir machen, was ich will. Das ist mir ein super Vorbild. Ich will die Macht über mein Leben und möglichst noch über andere. Ich glaube, dass Falco vielleicht gar nicht so der ganz durchgeknallte Egoist war, sondern auch bewusst provoziert hat mit einem Hilfeschrei eines vereinsamten Selbermacher. Wir haben ja als Christen eine enorm wichtige Verantwortung mit der Erziehung unserer Kinder. Und man muss schon fragen, welches höchste Ziel vermitteln wir ihnen da eigentlich? Was lehren wir sie? Was ist die höchste Autorität in ihrem Leben? Was gibt den Rahmen vor? Was ist der entscheidende Bezugspunkt für ihr Handeln? Wir haben es ja eben gehört im Vorspann, gute Gewohnheiten. Aber wo kommen die her? Was ist die Ursache? Was empfiehlt Salomo in Sprüche 28, Vers 14?
Ich kurz mal den.
Wo haben wir ihn?
Ah. Da. Ja.
Genau hier, dieser Vers. Sprüche 28, Vers 14. Was steht da? Wohl dem, der am schnellsten lernt oder wohl dem, der es am schnellsten nach oben schafft? Nee, sondern wohl dem, der die Ehrfurcht vor Gott nicht vergisst oder behält. Und das, denke ich, das müssen wir weitergeben, das müssen wir auch mit unserem eigenen Leben vormachen. Gott soll doch die Lebensziele von uns bestimmen und auch die unserer Kinder und klar machen, was der größte Schatz im Leben ist. Und der ist eben nicht auf dieser Erde. Der größte Schatz ist die Versöhnung und die Verbindung mit Gott, der uns gemacht hat. Und von ihm kommt die Kraft zum Leben und zum Lieben. Selbst in schwersten Lebenslagen, genau da, wo weder Macht noch Reichtum irgendetwas bewirken kann. Wer aber dazu erzogen wird, dass er nur sich selbst und nicht mehr Gott gegenüber verantwortlich ist, der wird besonders von Macht und Reichtum angezogen. Aber aus Gottes Perspektive wird er damit nicht nach oben kommen, sondern früher oder später ganz tief abstürzen. Leider hat auch Salomo diese Erfahrung am Ende seines Lebens zumindest in gewisser Hinsicht machen müssen. Aber Salomo war auch Profi in Sachen Macht und Reichtum. Und das interessiert uns natürlich an ihm besonders. Gott hatte ihm besondere Weisheit geschenkt. Und deswegen sind Salomos Ratschläge in den Sprüchen letzten Endes Gottes Ratschläge. Und sie warnen uns bis heute vor falschen, gottlosen Streben. Und diese Aussagen von Salomo, die decken einige typische Eigenarten und Konsequenzen auf, die wir eigentlich jederzeit und gerade in einer Wohlstands- und ich nenne es mal Geltungsgesellschaft im Blick behalten müssen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo unwahrscheinlich viel Wert auf Ansehen gelegt wird und natürlich auch auf Status, der mit Geld verbunden sein kann. Es ist mir nicht so leicht gefallen, hier einen Abschnitt aus den Sprüchen auszuwählen, weil, wie gesagt, dieses Thema durchzieht eigentlich die Sprüche an mehreren Stellen. Und da könnte man sicherlich noch 5 Predigten zu halten. Aber ich habe jetzt mal einen Abschnitt, einen etwas längeren ausgewählt, aus Sprüche 28 ab Vers 12. Der Abschnitt ist relativ lang, aber das hat etwas mit dem Stil zu tun, mit einem stilistischen Element, was wir hier beobachten. Wir lesen mal. Wenn die Gerechten Oberhand haben, so ist herrliche Zeit. Wenn aber die Gottlosen hochkommen, verbergen sich die Leute. Wer seine Missetat leugnet, dem wird's nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, das sind wir wieder bei den Gewohnheiten, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wohl dem, der die Furcht nicht verlernt. Wer aber sein Herz verhärtet, wird in Unglück fallen. Hier ist die Ehrfurcht vor Gott gemeint. Ein Frevler, der über ein armes Volk regiert, ist wie ein brüllender Löwe und ein gieriger Bär. Wenn ein Fürst ohne Verstand ist, so geschieht viel Unrecht. Wer aber unrechten Gewinn hasst, wird lange leben. Wer schuldig ist am Blut eines Menschen, der wird flüchtig sein bis zum Grabe und niemand helfe ihm. Wer ohne Tadel einhergeht, dem wird geholfen. Entschuldigung, muss ich weiter klicken. Wer aber verkehrte Wege geht, wird auf einmal fallen. Wer seinen Acker bebaut, wird Brot genug haben. Wer aber nichtigen Dingen nachgeht, wird Armut genug haben. Ein treuer Mann wird von vielen gesegnet. Wer aber eilt, reich zu werden, wird nicht ohne Schuld bleiben. Die Person ansehen ist nicht gut, aber mancher vergeht sich schon um ein Stück Brot. Wer habgierig ist, jagt nach Reichtum und weiß nicht, dass Mangel über ihn kommen wird. Wer einen Menschen zurechtweist, wird zuletzt Dank haben, mehr als der da freundlich tut. Wer seinem Vater oder seiner Mutter etwas nimmt und spricht, es sei nicht Sünde, der ist des Verderbers Geselle. Ein Habgieriger erweckt Zank. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird gelabt. Wer sich auf seinen Verstand verlässt, ist ein Tor. Wer aber in der Weisheit wandelt, wird entrinnen. Wer dem Armen gibt, dem wird nichts mangeln. Wer aber seine Augen abwendet, der wird viel verflucht. Wenn die Gottlosen hochkommen, so verbergen sich die Leute. Wenn sie aber umkommen, werden der Gerechten viel. Vielleicht ist euch beim letzten Vers aufgefallen, warum ich diesen langen Abschnitt gewählt habe. Denn hier gibt es eine Doppelung. Genau da sagt es einer richtig. Ja, der erste und der letzte Vers, die haben was gemeinsam. Gerechte und Gottlose in Vers 12 und dann wieder Gottlose und Gerechte in Vers 28. Kleiner Tipp beim Bibellesen, wenn euch sowas auffällt, das ist immer spannend, weil meistens hat das dann etwas mit dem zu tun, was zwischen diesen beiden Aussagen steht. Es ist eine Klammer, die etwas Größeres zusammen einrahmt und einen gewissen Zusammenhang der Aussagen innerhalb dieser Klammer darstellt. Salomos Thema von Macht und Reichtum, das hat natürlich auch eine soziale Komponente. Wie wirken sich Gerechte oder Gottlose jeweils aufs Denken und letztlich dann auch aufs Handeln in einem ganzen Land oder in einer Gruppe, in einer Gesellschaft aus? Das kann man durchaus runterbrechen bis auf die Familie. Es gibt Familien, da zählt nur das nach oben kommen. Und das wirkt sich auf das gesamte Miteinander aus. Hier geht es zum Beispiel in Vers 15 und 16 um die einflussreichen Leute im Land, wie Regenten und Fürsten. Aber es geht natürlich auch um jeden Einzelnen, der sich kritisch prüfen muss. Es geht um dich und es geht auch um mich. Wer Gott fürchtet, der ist an Gottes Gerechtigkeit interessiert. Diesen Zusammenhang müssen wir immer sehen. Gottesfurcht, Glaube und Gerechtsein. Das ist eine Einheit. Deswegen setzt Salomo den Gerechten dem Gottlosen gegenüber. Der Gerechte sieht sich Gottes Gerechtigkeit verpflichtet und seinen Geboten gegenüber. Der Gottlose hat vor allem sich selbst im Blick. Und je nach Prägung, so oder so, hat das dann natürlich ganz drastische Auswirkungen auf das Miteinander. Es wird doch sofort klar, dass diese Einstellung etwas aus Menschen macht. Und es macht aus den Reichen und Mächtigen dieser Welt entweder verantwortliche Leiter oder Blutsauger im eigenen Interesse. Macht und Reichtum als Geschenk betrachtet und aus Gottes Hand genommen, das kann wiederum was sehr Positives sein. Beides kann sogar zum echten Segen werden. Und deswegen würde ich sagen, wir dürfen das nicht grundsätzlich verdammen. Wir dürfen nicht sagen, wer reich ist, ist gottlos. Das wäre eine falsche Schlussfolgerung. Aber es geht um den entscheidenden Bezugspunkt. Wenn ich reich oder einflussreich bin, was mache ich aus dem, was mir anvertraut ist? Das ist die Frage. Und wenn Gott regiert, dann ist eigentlich ein egoistischer Machtmissbrauch und auch der Missbrauch von Reichtum ausgeschlossen. Und wir sehen das ja an tollen Ideen, die Menschen hatten, zum Beispiel der Kommunismus. Eigentlich eine super Gleichheitsidee, wenn man nicht die gruselige atheistische Geschichte des Kommunismus mal jetzt gleich im Hinterkopf hat, sondern einfach mal die Idee sieht, dann denkt man, die ist ja eigentlich sogar christlich. Ja, die ersten Christen haben doch auch alles miteinander geteilt. Das ist doch eine eigentlich gute Idee. Aber weil die Menschen dachten, sie könnten Gerechtigkeit ohne Gott schaffen, ist das Ding voll nach hinten losgegangen. Kommunismus hat sich als eine bösartige Utopie entwickelt. Und das ist eigentlich immer so, wenn man versucht, Gott aus jedem Lebenskonzept auszuklammern. Der Philosoph Friedrich Nietzsche, der hat vom Willen zur Macht geschrieben und auch vom Wirken menschlicher Macht in vielen seiner Werke. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal was von Friedrich Nietzsche gelesen hat. Also das ist schon harte Kost. Das ist hammerhart zu lesen, auch nicht ganz einfach, aber man muss wirklich gut drauf sein, wenn man so ein Buch durchstehen will. Das endet oft sehr, sehr negativ und depressiv. Und viele Philosophen streiten sich bis heute drüber, wie Nietzsche das eigentlich gemeint hat mit diesem Willen zur Macht. Er hat ja selbst gar kein Buch mit diesem Titel geschrieben, aber dieser Satz wird häufiger erwähnt. Es geht bei ihm immer alles in eine klare Richtung, Gott wird für tot erklärt. Und die Macht von Menschen wird jetzt zum alles bestimmenden Faktor. Jede Ethik, jede Moral, notfalls auch der dazugehörige Gott, wird von Menschen gemacht. Das ist eigentlich die Auffassung von Nietzsche. Er glaubt gar nicht, dass es Gott wirklich gibt, sondern dass Gott von Menschen gemacht ist. Und dass Gott auch wieder benutzt wird, um Macht auszuüben über andere. Das Ergebnis dieser Gedanken, das spiegelt sich im Leben wieder. Das ist ganz klar. Man kann nicht so denken und dann irgendwie ein fröhlich hilfsbereiter Mensch sein. Das ist irgendwie schwierig. Das Ergebnis zeichnet sich im eigenen Leben von Friedrich Nietzsche ab, der depressiv und geistig umnachtet aus dem Leben scheidet. Aber Nietzsche hat geprägt und ich denke auch sehr speziell uns Deutsche. Da hat er mehr geprägt, als wir uns das vielleicht eingestehen wollen. Speziell uns Deutsche. Wir haben den Gipfel der Gottlosigkeit und den Gipfel der Machtbesessenheit im Dritten Reich erlebt. Und viele dieser Gedanken, auch der Nazi-Gedanken, lassen sich auch auf Friedrich Nietzsches Gedanken zurückführen. Im Dritten Reich blieb es dann nicht bei der geistigen Umnachtung, sondern es gab auch eine geistliche Umnachtung. Vielleicht hat jemand von euch mal das Buch von Francis Schaeffer gelesen, Wie können wir denn leben? Das ist ein hochinteressanter Klassiker, wenn man den irgendwo noch mal so antiquarisch auftreiben kann oder einer von den Älteren hier hat das Ding im Schrank stehen. Es lohnt sich mal zu lesen, gerade jetzt mit längerem Rückblick auch noch mal zu sehen, wie er entfaltet, wie gottlose oder gottesfürchtige Gedanken drastische Auswirkungen auf die ganze Gesellschaft haben. Und was ich richtig interessant finde bei Francis Schaeffer, er zeigt auf, wie das wie so eine Welle abläuft, wie wenn man so ein Wasser ins Stein, einen Stein ins Wasser wirft und das Wasser Wellen schlägt. Es fängt oft in der Philosophie an, dann kommt es in der Kunst auf. Kunst, die vielleicht nicht so viele interessieren, aber da kommt Philosophie oft als erstes so richtig zum Ausdruck, dann in der Politik und schließlich auch in der Wirtschaft und flächendeckend irgendwann erreicht es über die Bildung die ganze Gesellschaft. Das kann man immer wieder beobachten. Und diese Gedanken haben einen langen Atem. Das ideale System, um solche Gedanken umzusetzen, ist ein Bildungssystem, was keine Denkalternativen zulässt. Und ich erschrecke gerade drüber, dass wir dabei sind, ausgerechnet in Deutschland, es wieder so weit kommen zu lassen. Man hat den Eindruck, man darf nicht mehr alles denken. Wir sprechen ständig von Meinungsfreiheit, aber bestimmte Meinungen darf man nicht haben. Und dazu gehören tragischerweise vor allem christliche Gedanken. Deshalb ermutige ich euch, mischt euch ein als Eltern in der Schule, als Verantwortliche in der Wirtschaft oder in der Lokalpolitik in einer guten Art und Weise, wo immer ihr könnt. Plädiert für unterschiedliche Ansichten und schämt euch nicht für eure christlichen Ansichten. Versteckt eure Meinung nicht und habt vor allen Dingen auch eine. Und je früher man damit anfängt, in vielleicht einem neuen Umfeld, in einer Firma, wo man arbeitet oder wenn man umzieht in ein anderes Dorf oder Land, dann macht es euch zur guten Gewohnheit, euren Glauben auch zu bekennen und die Überzeugung, die ihr habt, auch zu erwähnen, auch im Gespräch, vielleicht mit Nachbarn, wenn sich das anbietet. Steigt ein und sagt, was ihr für gut und richtig haltet. Also gerade da, wo Macht und Reichtum oder sanfter formuliert, könnte man auch sagen, Anerkennung und Wohlstand winken, ist ein tragfähiges Fundament gefragt. Und unser Fundament heißt Jesus. Völlig egal, ob das andere nicht gut finden, aber wenn wir begründen lernen, warum Jesus ein gutes Fundament ist, dann haben wir auch eine Sprachfähigkeit in unserer Gesellschaft. Das Problem ist, wie gesagt, weder Reichtum oder Macht an sich. Beides ist keine Sünde. Aber wenn Reichtum oder Macht mit Gottlosigkeit gepaart sind, dann wird es gefährlich. Drei Aspekte von Salomo möchte ich hier an der Stelle mal herausstellen. Ich habe hier mal so ein bisschen was unterstrichen, lasst euch nicht verwirren, aber das hilft manchmal, um so die entscheidenden Knackpunkte im Text zu erkennen. Der erste Aspekt ist Vertuschung. Vertuschung ist ein klassischer Aspekt gottlosen Handelns. Wer glaubt, dass er Gottes Gnade und Vergebung nicht nötig hat, weil er selbst ein guter Mensch sein kann, der ist nicht gut, sondern der wird damit nur gottlos. Und dann muss Schuld und Sünde nicht mehr bekannt werden und auch nicht vergeben werden, sondern sie wird unter den Teppich gekehrt. Mit Schuld wird pragmatisch umgegangen. Ich muss eigentlich nur aufpassen, dass ich nicht erwischt werde. Dann ist alles erlaubt. Ehemals international anerkannte deutsche Unternehmen sind ja gerade dabei, zu Weltmarktführern im Vertuschen und Verschleiern zu werden. Ich weiß nicht, ob ihr da die Nachrichten verfolgt, aber es ist schon ziemlich deprimierend. Nur bevor ich da mit dem Finger auf andere zeige, muss ich natürlich auch selber fragen, wie steht's mit mir? Vertusche ich vielleicht auch irgendwas? Mache ich mir das zur Angewohnheit, Schuld nicht anzusprechen, sondern zu vertuschen? Und dann wundere ich mich, wieso ich plötzlich immer weniger fröhlich werde. Ich wundere mich, wieso ich immer gestresster bin im Umgang mit anderen, weil ich ja ständig aufpassen muss, dass ich nicht das Falsche sage, sonst kommt ja vielleicht raus, was ich verschleiern will. Also wenn dir heute Morgen persönlich was einfällt, was du vertuschen willst, dann sei dir bewusst, du riskierst Gottes Barmherzigkeit und du riskierst auch das Vertrauen von Menschen, spätestens wenn es auffliegt. Deswegen ist es besser, man klärt es selbst auf. Wohl dem, der Gott fürchtet und Sünde bekennt, statt vertuscht, sagt Salomo in Vers 13 und 14 zusammengefasst. Dem Vertuscher wird es auf Dauer nicht gelingen. Ein zweiter Aspekt, den Salomo herausstellt, ist die Habgier. Habgier ist ja schon im privaten Bereich ziemlich unangenehm. Wer habgierig ist, der sucht rücksichtslos den eigenen Vorteil. So wie Falco das besungen hat. Nur an sich und seinem Vorteil interessiert, setzt sich der Clevere durch. Völlig wurscht, ob andere dabei leiden. Das ist ganz nebenbei die Ethik einer Evolutionsideologie, die folgt einem gnadenlosen Prinzip. Ich sehe darin eigentlich das größte Problem in diesem Spannungsfeld Wissenschaft und Glaube, Evolution oder Schöpfung, nicht so sehr in der Frage, wie ist das genau abgelaufen, wie alt ist die Erde und so weiter, sondern die Ethik, die dahinter steckt. Der Clevere setzt sich durch auf Kosten des weniger Cleveren. Und das ist eine Gottesethik radikal entgegengesetzte Ideologie. Gier und Unersättlichkeit, die haben dann natürlich besonders tragische Auswirkungen, wenn solche Leute auch noch regieren. Davon spricht ja Salomo. Unersättliche Herrscher oder Wirtschaftsbosse, die sind wie so ein gieriger Bär, der alles in sich reinfrisst, was er findet. Ich habe mal nachgelesen, bis zu 50 Lachse frisst ein Grizzly am Tag in Alaska und kann innerhalb weniger Wochen 180 Kilo an Gewicht zulegen. Ja, deswegen ist der Vergleich von Salomo eigentlich schon sehr gut. Ja, also reinstopfen, was gerade kommt, und einfach nur dick und fett zu werden. Der Bär, der braucht's. Dem kann man das nicht zum Vorwurf machen, aber die Machthaber dieser Erde überfressen sich oft. Ein Hinweis zur Habgier, der sticht noch in Vers 20 ins Auge. Wer aber eilt, reich zu werden, also wer auch noch nicht nur reich werden soll, sondern das Ganze möglichst schnell, wer also den Hals nicht nur voll genug kriegen muss, sondern auch noch ganz schnell, der wird scheitern. Und der drückt damit auch seine Gottlosigkeit aus. Ich will alles und zwar sofort. Ich würde sagen, Habgier und Geiz sind nicht geil, sondern die reichern sich wie Gift in der Seele an bis zur tödlichen Dosis. Habgier kann auch nicht materiell sein, als Sucht nach Anerkennung zum Beispiel, die spricht Salomo indirekt in Vers 21 an, die Person ansehen ist nicht gut. Wer nach Macht und Einfluss giert, der sucht natürlich um jeden Preis um Anerkennung. Und vor allem Anerkennung durch andere Reiche und Mächtige. Vermutlich ist das auch das Problem, warum zurzeit so einige renommierte Ehrentitel keine mehr sind. Literaturnobelpreis ist in Verruf geraten, Echo-Preis abgeschafft. Zunehmend hat man auch das Gefühl, dass WM-Titel und Goldmedaillen irgendwo bedeutungslos werden. Die haben alle so den Beigeschmack, dass es hier nur um gegenseitige Zuschiebung von Ehrentitel geht, der nur den Reichen und eh schon Erfolgreichen dient. Es ist auch irgendwie egal, ob erschlichen, gedopt oder gekauft, man preist sich gegenseitig weiter. Man fragt sich, was das soll. Wenn heute einer Goldmedaillen hat, dann muss man erst mal abwarten, ob er die in 2 Jahren noch hat oder ob dann inzwischen nicht irgendwo wieder mal was rauskommt. Und wer die Person ansieht, der ist natürlich auch gefährdet, weil er immer darauf achtet, dass er sich vielleicht mit den Federn dieser Reichen und Erfolgreichen selber schmücken kann. Und damit sind wir beim dritten Punkt, Unrecht. Wer gottlos sein will, der macht eigentlich zwangsweise sein Ego zum Gesetzgeber. Das kann man bei Friedrich Nietzsche sehr schön sehen. Wenn es eigene Vorteile bringt, dann werden je nach Lust und Laune bestimmte Personen begünstigt. Ich würde sogar sagen, Korruption, die wächst ziemlich proportional zur Gottlosigkeit. Also da gibt es einen gewissen Zusammenhang. Und unrechter Gewinn erzeugt dann auch irgendwann kein schlechtes Gewissen mehr. Vor allen Dingen, wenn man erfolgreich ist. Und manche, so hat Salomo wohl beobachtet, Vers 24, die schrecken nicht mal davor zurück, die eigenen Eltern zu hintergehen und das Ganze noch für legitim zu erklären. Das hat er wohl beobachtet und bringt es hier als Beispiel. Mit Sprüche 28 warnt uns Salomo vor der beliebten und scheinbar durchaus vernünftigen Überlegung, dass Macht und Reichtum Erfüllung bringen. Aber ohne Gott bringen sie immer nur dir selbst und anderen den Tod. Und wie gut finde ich es da, dass unser Gott das letzte Wort haben wird, egal ob er von manchen Philosophen für tot erklärt wird. Und unser Gott wird jedem, der auf Vertuschung, Habgier und Unrecht zum eigenen Vorteil gesetzt hat, sagen: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du aufgebaut hast? Wir haben keine bleibende Stadt. Es gibt in Winterburg einen Gedenkstein, den habe ich letztlich gesehen, da steht das drauf. Da ist ein Haus bei einem Bergsturz zerstört worden, gleich zweimal. Und es erinnert daran, wir haben hier keine bleibende Stadt. Ich finde es im Übrigen gut, wenn sich Christen überlegen, so ein Ereignis zum Anlass zu nehmen, eine wichtige Botschaft an die zu richten, die da vorbeigehen. Nicht dein Haus, nicht dein Auto und auch nicht dein Anlageberater werden dich am Ende retten. Setz nicht auf deine Fähigkeiten, deinen Einfluss und dein Geld, sondern setz auf Gottes große Macht und auf seinen Reichtum an Barmherzigkeit. Und wenn du das begriffen hast, wie nötig du das hast, dann darfst du sogar ganz getrost reich und mächtig werden. Wenn Gott es schenkt, dann kommst du nach oben, ohne ein Schwein zu sein. Und dann wirst du das, was dir geschenkt wurde, anderen weitergeben. Du wirst sie teilhaben lassen und du wirst Gott und nicht dir selbst die Ehre geben. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam